Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.
Hallo und willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Frank Hüsken und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ich bin natürlich nicht alleine. An meiner Seite sind meine Kolleginnen Annika Glinka und Franziska Bouillon. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ja, gemeinsam führen wir euch heute durch diese besondere Spezialfolge.
Denn wir melden uns heute von einem echten Highlight im Veranstaltungskalender, dem NWB Steuerberaterforum 2025. Und nicht nur das, wir sind auch an einem ganz besonderen Ort. Wir sind zu Gast im Porsche Experience Center in Leipzig. Eine Location, die wie kaum eine andere für Dynamik, Präzision und Innovation steht. Werte, die wir auch in der Steuerberatung dringend brauchen.
2 Tage lang geht es hier unter dem Motto Steuerkanzlei 2030 – Strategien und Ideen für morgen um die Zukunft der Branche. Wir haben spannende Gäste eingeladen, die nicht nur ihr Fachwissen mitbringen, sondern auch konkrete Impulse geben, wie Kanzleien die kommenden Jahre erfolgreich gestalten können. Ihr könnt also sehr gespannt sein auf die Folge.
Unser Gast ist Frau Professorin Dr. Ruth Caroline Zimmermann. Sie ist Steuerberaterin und leitet den Studiengang RSW – Steuern und Prüfungswesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. In ihrem Vortrag hat sie uns mitgenommen in die Welt der Kommunikation in der Steuerberatung 4.0. Und darüber wollen wir jetzt noch ausführlicher sprechen. Ja, wir haben uns eben auf das Du geeinigt und deshalb darf ich sagen, schön, dass du da bist. Ruth Caroline, willkommen bei uns an der Steuerbar.
Vielen Dank, lieber Frank, für die Begrüßung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ruth Caroline, du hast in deinem Vortrag gezeigt, wie entscheidend Kommunikation für den Erfolg einer Steuerkanzlei ist. Kannst du uns ein Beispiel geben, wo gute oder eben schlechte Kommunikation wirklich den Unterschied gemacht hat?
Ja, ich kann ganz viele Beispiele geben. Also ich habe viele, viele Jahre in der Steuerberatung gearbeitet, 15 Jahre waren es, und bin jetzt an der Hochschule und habe immer schon viel mit Menschen zu tun gehabt. Durch diese Zusatzausbildung, die ich gemacht habe in Kommunikationspsychologie, habe ich jetzt nochmal ein anderes Verständnis. Und ich habe viele Gespräche, die ich geführt habe, wo ich im Nachhinein dachte, na, das hätte besser sein können. Ich fange mal mit einem positiven Beispiel an. Ich hatte tatsächlich auch immer wieder, jetzt gerade entweder an der Hochschule oder auch mit den Mandanten, gab es immer mal wieder Themen, wie zum Beispiel der typisches Thema Rechnung. Die Mandanten kriegen die Rechnung und rufen dann an und sagen, warum sind da so viele Stunden angefallen? Wie kann das denn sein? Und da einfach irgendwie in einen konstruktiven Austausch zu gehen und dann auch ja diese anfänglichen Konflikte oder diesen Konflikt mit den Mandanten zu klären, indem man einfach offen und transparent auch spricht und auch sagt, wie wichtig das ist, eine gute gemeinsame Ebene wiederzufinden und dann einerseits die Punkte des Mandanten hört und auch versteht, warum haben die denn jetzt gerade so einen Stress damit oder warum sind die denn verärgert? Haben wir nicht gut genug kommuniziert? Und auch die Frage, was können wir künftig besser machen und da in Austausch zu gehen und zu fragen, wie können wir künftig besser miteinander zu kommunizieren. Und das hatte ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, und im Ergebnis war es dann so, dass auch ein Konflikt dazu geführt hat, dass es danach eigentlich eine viel bessere und tiefere und vertrauensvollere Ebene gab. Ja, tatsächlich war es auch die Intransparenz, dass wir nicht gut genug kommuniziert haben und nicht gesagt haben, den Kunden vielleicht auch keine Zwischenstände gegeben haben und gesagt haben, Achtung, wir haben da jetzt doch nochmal eine andere Baustelle gefunden, da müssen wir noch tiefer rein. Das ist jetzt Aufwand und Zeit, die da entsteht. Der Mandant sieht ja manchmal nur das fertige Produkt und da einfach dann auch offen und transparent zu kommunizieren und zu sagen, Achtung, kurzer Zwischenstand, da gibt es jetzt doch noch mehr Aufwand und ist es in Ordnung, wenn wir da reingehen und einfach auch zeigen, warum es wichtig ist, sich gewisse Dinge anzugucken und gleichzeitig aber auch den Mandanten zu verstehen, warum der dann vielleicht so reagiert. Ja, vielleicht hat er dann jetzt nicht mit dieser Rechnung gerechnet. Vielleicht ist es der Leiter Rechnungswesen, der ein klares Budget hat und jetzt durch diese erhöhte Rechnung ein Budget überschreitet. Das wissen wir ja alles gar nicht. Ja. Und dann geht es einfach darum, das Gegenüber zu verstehen und auch zu gucken, warum ist der jetzt verärgert und dann durchaus auch mal anzusprechen und zu fragen, was ist denn gerade das Thema und wie können wir es gemeinsam lösen?
Du arbeitest ja mit dem Riemann-Thomann-Modell. Wie lässt sich dieses Modell in der Praxis einer Kanzlei einsetzen, um Missverständnisse zu vermeiden und Gespräche erfolgreicher zu gestalten?
Also bei dem Riemann-Thomann-Modell oder auch bei anderen Persönlichkeitsmodellen geht es im Wesentlichen darum, ein Verständnis für sich selbst zu haben und auch ein Verständnis für das Gegenüber zu bekommen. Und dann einfach zu wissen, wie ticke ich, welche Bedürfnisse habe ich auch, gerade beim Riemann-Thomann-Modell zu sehen, was ist mir wichtig, wie reagiere ich vielleicht auch in Stresssituationen und zu verstehen, mein Gegenüber, was ist das, was hat der für eine Persönlichkeit oder auch für Bedürfnisse? Und dann dementsprechend kann ich dann auch mit dem umgehen. Und wenn ich jetzt einen Mandanten habe, wie jetzt in meinem Beispiel mit den Rechnungen, der beispielsweise sehr stark auf Strukturen und Sicherheit auch abstellt und dem das wichtig ist, eine Kontrolle zu haben, dann rufe ich den einfach zwischendurch mal an und sage, Achtung, wir müssen da jetzt tiefer rein. Wenn ich jetzt einen Mandant habe, der eher aus diesem Bereich Wechsel kommt, jetzt bin ich schon tief im Modell drin, der gar nicht so sehr an den Strukturen, an der Sicherheit hängt, dem ist es dann egal, da muss ich vielleicht gar nicht so viel im Detail kommunizieren. Also ich überlege mir einfach, was braucht mein Gegenüber, damit er sich gut beraten fühlt und auch, dass da einfach eine vertrauensvolle Beziehung entstehen kann.
Viele Gespräche laufen ja heute digital, ne? Also per Mail, Videokonferenz oder Chat. Wo liegen denn hier die größten Stolperfallen und wie kann man sie vermeiden?
Ja, auch indem ich überlege, wie möchte mein Gegenüber kommunizieren. Es gibt ja viele Mandanten, die anrufen oder auch Mitarbeiter, denen ist es wichtig, persönlich zu sprechen. Und wenn ich denen dann immer, ich sage jetzt mal so außerhalb der Arbeitszeit, weil ich dann gerade meine E-Mails abarbeite, einfach nur eine E-Mail schicke und kurz und knapp kommuniziere, dann werden die sich nicht richtig wertgeschätzt fühlen. Und dann ist es nicht die Form der Kommunikation, wie die Menschen sich wünschen.
Bitte drücken Sie die drei,
jawohl. Und da, mit anderen kann ich das machen. Die sind damit völlig fein. Die würden auch mit einem Mandantenportal, wo einfach nur Unterlagen hin und her geschickt werden, völlig fein sein. Die brauchen das vielleicht nicht. Und da geht es dann auch wieder zu überlegen, was für ein Typ sitzt mir gegenüber und dann kann ich den adressatengerecht ansprechen. Und wenn ich weiß, es ist jetzt ein Mandant oder eine Mitarbeiterin, die gerne, die das Menschliche, die Nähe irgendwo auch sucht, dann rufe ich da einfach mal an. Und selbst wenn ich eher der Typ bin und eher schriftlich kommuniziere und es weiß und ich die richtige Haltung gegenüber meinen Mitmenschen habe, dann schaffe ich es auch mal über meinen Schatten zu springen und dann doch mal zum Telefonhörer zu greifen und dann mal anzurufen.
Steuerberatung ist ja oft sensibel und komplex. Was sind deine wichtigsten Tipps, um trotz Fachsprache Vertrauen aufzubauen und Nähe herzustellen?
Ja, deswegen sind wir Beraterinnen und Berater. Wir sind auch Übersetzer in gewisser Weise. Wir übersetzen diese Fachsprache in eine Sprache, die Menschen, die in dem Bereich nicht tätig sind, auch angemessen erscheint. Und gleichzeitig sind wir da aber auch in gewisser Weise Coach und Unterstützer und sollten auch schauen, dass es nicht immer nur rein um das Fachliche geht. Also es geht mir als Professorin auch so, es gibt dann Studierende, wenn ich denen etwas erkläre, dann sind die gleich bei mir und anderen muss ich es anders erklären. Und das ist mein Ziel und mein Anspruch, dass ich alles so abhole, dass es alle verstehen können. Und manchmal muss ich dann ein Beispiel machen, das einfacher ist oder nochmal einen Schritt zurückgehen. Und das ist die Herausforderung, dass ich spüre, ob mein Gegenüber es jetzt verstanden hat oder nicht. sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und zu überlegen, das sage ich meinen Studis auch, bei Präsentationen fragen die mich immer, wie tief soll ich denn ins Detail gehen? Da sage ich immer, ja, wer ist denn eure Adressatengruppe? Überlegt doch mal, wenn ihr da sitzen würdet und keine Ahnung von dem Thema hättet, wie müsste man euch das erklären, dass ihr es versteht? Und mal raus aus dieser Tiefe, aus dieser fachlichen Tiefe, sondern manchmal ist es wirklich einfach ein paar Stufen weiter hochzugehen und dann auch zu überlegen, wir stecken vielleicht noch Emotionen dahinter, wenn ich jetzt gerade an das Thema Unternehmensnachfolge denke, dann ist es manchmal nicht die Lösung, die steuerlich richtig ist, die gewählt wird, sondern die dann für den Menschen richtig ist. Weil vielleicht viel mehr dahinter steckt, weil Emotionen dahinter stecken und familiäre Verstrickung oder was auch immer. Und das ist auch unsere Aufgabe als Beraterin, Berater. Und das ist das Schöne, dass uns das auch erhalten bleibt, weil wir so viel über KI sprechen und die Tätigkeiten werden sich verändern. Und da bin ich aber der felsenfesten Überzeugung, dass die KI das nicht schaffen wird, dass dieses Miteinander, so wie wir jetzt hier an dem Tisch sitzen und uns in die Augen gucken, das schafft die KI nicht.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, welche drei kleinen Veränderungen würdest du empfehlen, um die Kommunikation sofort spürbar zu verbessern?
Mhm. Ja, also im ersten Schritt ist es, wenn ich jetzt hier den großen Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun zitieren darf, der sagt, wer sich selbst versteht, kommuniziert besser. Also bei sich selber mal anzufangen und zu schauen, was bin ich eigentlich für ein Typ und was sind für mich Dinge, die mir wichtig sind. Und dann aber auch mal zu gucken, wie reagiere ich in Stresssituationen. Und dann kann ich natürlich mich viel, viel besser in mein Gegenüber hineinversetzen. Und jetzt, das wären so die Schritte. Und dann der dritte Schritt ist, mit der richtigen Haltung hinzugehen. Also es geht nicht darum, um irgendwelche Sätze auswendig zu lernen, um irgendwelche Mandanten, gerade in so Stress, so Streitgesprächen oder wenn es Konflikte gibt oder auch mit Mitarbeitern zu sagen, ja, verstehe ich schon, kann ich verstehen. Das merkt das Gegenüber, ist da wirklich die Haltung dieses Verstehens dabei? Ist es wirklich eine Haltung dem Menschen gegenüber oder ist es das tatsächlich nicht? Also das wären die drei Dinge und ich würde auch gerade jetzt die Fachlichkeit, vorhin kam auch eine Frage im Plenum, wie ich das einschätzen würde, wie wichtig ist die Fachlichkeit und wie wichtig ist eben dieses Menschliche, das würde ich auch jetzt gerade vor dem Hintergrund, was in der Branche passiert, welche großen Veränderungen da anstehen, würde ich das deutlich höher einschätzen, das Menschliche, ja.
Ja, vielen Dank, Ruth Caroline, für diese spannenden Einblicke.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Und nach einer kurzen Musik geht es gleich weiter.
Ja, weiter geht's mit unseren nächsten Gästen, Sandra Hug und Bernd Edelmann, beide SteuerberaterInnen und Partner bei Edelmann und Partner. Hallo ihr beiden und herzlich willkommen hier an der Steuerbar.
Hallo Annika. Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr habt gerade in eurem Vortrag interne Nachfolge schon heute planen, smart, fair, zukunftssicher, über ein Thema gesprochen, das viele Kanzleien umtreibt, die interne Nachfolge. Ihr sagt selbst darüber, dass ihr manchmal einen eher ungewöhnlichen Weg beschritten habt. Was genau war an eurem Weg so ungewöhnlich?
Wir haben über die Nachfolge gesprochen. Sandra ist schon seit ein paar Jahren Partner mit einem ganz kleinen Anteil gewesen und ich wollte, dass sie nochmal weitere Anteile dazu übernimmt. Und wir haben uns im Ergebnis darauf geeinigt, dass sie 25% an der Kanzlei von mir dieses Jahr schenkweise übertragen bekommt.
Ja, das würde ich sagen, ist ein großes Geschenk, Sandra. Wie war das für dich, als du dieses Angebot bekommen hast?
Ja, ich war überrascht, weil zunächst hatte der Bernd mir vorgeschlagen gehabt, dass er mir 5% schenkt. Also, dass er mir was schenkt, hat er mir eigentlich schon relativ lange gesagt, aber wir haben immer nur über 5% gesprochen. Und als ich ihm dann aber im Gespräch erklärt hat, dass ich so gar nicht fühle, irgendwie für die Anteile was zu zahlen, dann kam er mit der Vorschlag halt mit 25% ums Eck. Da war ich natürlich erstmal kurz überrascht und habe mich gefragt, ob ich wirklich das jetzt richtig verstanden habe oder nicht. Und schlussendlich hat er aber das ernst gemeint, hat mir zugenickt und hat gemeint, ja, das meine ich komplett ernst, Sandra. Kannst du das denn annehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich kann das große Geschenk sogar annehmen, auch wenn ich weiß, welchen Wert dieses Geschenk hat, ja.
Ja, ich fand das total schön, was du dann eben auf der Bühne gesagt hast, nämlich, dass du meintest, ich kann das gut annehmen, weil ich weiß, dass ich Bernd nicht enttäuschen werde. Und Das fand ich total schön. Ich glaube, das hat nochmal eure Verbindung ganz gut dargestellt. Gab es denn auf eurem Weg auch Herausforderungen und wie habt ihr die dann gemeistert?
Ja, es gab einige, würde ich sagen. Ne? Also es ist natürlich nicht so, klar, wenn wir jetzt auf der Bühne stehen und das auch so erzählen und ich meine, wir haben ein gutes Verhältnis, ja, aber wir geraten auch immer mal aneinander. Ich sag's jetzt mal so, also das ist wie in jeder Beziehung, sei es partnerschaftlich, familiär, freundestechnisch, auch wir im Geschäftsleben geraten dann auch mal aneinander. Die Frage ist aber am Ende, wie wir mit umgehen, und wir haben schon auch häufig gelernt, dass wir sind sehr unterschiedlich, wir müssen mit den Themen unterschiedlich umgehen, aber immer wieder haben wir einen Weg zusammengefunden und mal so ein, vielleicht ein Gespräch auch zu führen, was nicht so angenehm ist, weil es den einen oder anderen verletzt hat oder anderweitig getroffen hat, ist es auch am Ende so befreiend, und wir haben daraus immer sehr gute Lösungen erarbeitet, wie wir weiter den Weg zusammen bestreiten.
Das ist die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, wir sind uns auch schon ziemlich ähnlich, und das ist einer der Gründe, warum wir bei dem Beginn der Zusammenarbeit auch entschieden haben als Partner, dass es gut ist, wenn die Sandra einfach nochmal einen eigenen Standort leitet, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen kann, weil sie hat ja auch einen eigenen Kopf im wahrsten Sinne des Wortes, den sie auch gerne mal durchsetzen will, genau wie ich. Und das ist unsere Gemeinsamkeit. Und ich wusste, dass das eben auch zu einem Problem werden kann. Und deswegen war auch bewusst die Entscheidung von mir getroffen, dass wir sagen, wir machen mal für eine gewisse Zeit zwei Standorte, dass sie eben nicht permanent von jemandem hört, das brauchst du nicht machen, das wird nichts, das klappt nicht, den Kunden brauchst du auch nicht und das ist irgendwie doof, sondern mal ihre eigenen Sachen macht, eigene Erfahrungen sammelt und aus vielleicht ihren Fehlern die Wörter, die Buchstaben umbaut und da draußen Helfer machen kann.
Das heißt, ihr habt euch bewusst auch Rollen zugewiesen, wenn man das so sagen kann, wo ihr eure eigenen Aufgabenbereiche hattet?
Ja, also wir arbeiten schon sehr strikt im Grunde genommen nach einem Rollenverständnis.
Ja, das Rollenverständnis ist aber erst über die Jahre gewachsen, weil wir irgendwann angefangen haben, erstmal uns selbst zu hinterfragen, was können wir eigentlich gut und was machen wir eigentlich den ganzen Tag und was wollen wir machen und was wollen wir nicht machen? Und als wir das kombiniert haben und dann so ein TMS-Profil von uns in der Geschäftsleitung, aber auch von dem ganzen Team gemacht haben, ist dann doch nochmal deutlich klarer geworden, welche Aufgaben mir enorm Spaß machen und liegen und welche Aufgaben ich mache, die einfach schwachsinnig sind, dass die bei mir sind. Und gleiches gilt auch für den Bernd. Und das haben wir in den letzten Jahren dann immer versucht, so weiter fortzuentwickeln, dass jeder wirklich die Aufgabe macht, in der er auch gut ist.
Das war eigentlich ein Zufall. Ich habe 2017 ein Buch geschenkt bekommen von einem Kunden, wo es eben darum geht, dass jemand erzählt, dass er Fachkraft, Manager, Unternehmer ist und darüber quasi auch ein Burnout hat und zusammenbricht und lange in der Behandlung ist und wie er das danach auseinanderdividieren kann. Und ich habe dieses Buch gelesen, es hat, glaube ich, knapp 600 Seiten in 1,5 Tagen, bin zurückgekommen aus dem Urlaub und habe zur Sandra und zur Eva gesagt, dieses Buch löst alle unsere Themen. Ja? Weil jetzt weiß ich, warum ich gerade so eine Unzufriedenheit habe, weil ich all diese drei Rollen ausfülle und ich fühle mich eigentlich nur in einer Rolle zu Hause. Und es war mir aber auch sofort klar, welche Rolle die Sandra und die Eva einnehmen könnten.
Genau, und diese Klarheit, dieses Rollenverständnisses, was bei uns dann erstmal aufgekommen ist, haben wir halt auch dann versucht, das ins Team auch zu projizieren, um zu merken, okay, stimmt das denn da auch alles von den Rollen? Wie sind die eigentlich aktuell verteilt? Und das Thema treibt uns, wie gesagt, oder begleitet uns besser gesagt seitdem stetig. Und das ist immer wieder schön, auch zurückzudenken und zu überlegen, okay, ist das jetzt wirklich das, was ich machen sollte? Weil ist das die Aufgabe, die ich gut kann? Oder mache ich sie einfach nur, weil sie auf meinem Schreibtisch liegt?
Ja, ich glaube, das ist das Stichwort zum stärkenorientierten Arbeiten. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, wie ihr euch da aufgeteilt habt. Und gab es auch irgendwie, ihr habt das auch auf der Bühne erzählt, jeder erledigt seine Arbeit vielleicht ein bisschen unterschiedlich und ihr habt euch dann auf Prozesse geeinigt, wie ihr die standardisiert, um da eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen für eure Mitarbeitenden.
Ja, genau, weil das war so ein Thema, was mich in meiner Ausbildungskanzlei schon wirklich im ersten und zweiten Lehrjahr komplett wahnsinnig gemacht hat. Ich hatte drei verschiedene Chefs, drei verschiedene Partner in dieser Kanzlei und jeder wollte, dass ich den Einkommensteuerfall unterschiedlich vorbereite. Und ich habe mich damals immer schon gefragt, warum gibt es denn nicht einen Prozess, nachdem wir Mitarbeiter uns halten, ist doch für alle einfacher, sowohl fürs gesamte Team als auch für am Ende die Chefs. Und so haben wir uns auf in den verschiedenen Leistungserstellungsprozessen dann halt auf einen Weg geeinigt, mit dem alle gut arbeiten können. Und das gibt natürlich extrem viel Struktur und Sicherheit auch für die bestehenden Teammitglieder, aber auch die, die halt neu reinkommen.
Das kann ich mir vorstellen. Das war jetzt vielleicht so der organisatorische Teil, wie du in deine neue Rolle reingewachsen bist. Und wie war das so menschlich für dich? Also
Ja, eine gute Frage. Wie war das menschlich? Also dadurch, dass Bernd hat es eben schon angedeutet, die neue Rolle habe ich ja übernommen. Ich war im Steuerberaterexamen 2017/18 und als ich dann aus dem Steuerberaterexamen zurückgekommen bin, bin ich im Prinzip aus dem Standort Frankfurt, was ja seit über 20 Jahren der Standort ist, in eine Niederlassung in den Nachbarort gegangen. Ich hatte dadurch eine räumliche Trennung. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die ich vorher noch nicht kannte, und so konnte ich für mich erstmal meine eigene Erfahrung sammeln und in diese Rolle auch reinwachsen, was ganz schön war. Und vom Team her, die haben das schon immer auch gemerkt, dass ich da vielleicht eine Extrameile gehe und dass ich irgendwann in so eine Position reinrutsche. Aber dadurch, dass ich erstmal am anderen Standort war, hatte ich auch mit denen erstmal gar nicht so viel zu tun, weil ich in dem Moment ganz andere Aufgaben hatte. Und so ist das über die Jahre gewachsen und das Team hat sich ja dann auch immer mal wieder verändert, sodass das für mich gar nicht so schwierig war, in diese Rolle am Ende reinzuwachsen.
Mhm. Und ich selbst gehe seit über 10 Jahren zum Benchmark. Das hat jetzt die Sandra dieses Jahr übernommen. Aber grundsätzlich hat sie auch vor, ich glaube, 3 Jahren entschieden oder 2,5 Jahren auch nochmal ein Coaching zu machen für sich, wo sie jemanden hat, der sie in ihren Themen nochmal irgendwie unterstützen kann, und dass das nicht immer irgendwie mit mir besprochen wird, dann wieder seine eigene Erfahrung einbringt und sagt, das weiß ich über alles besser als du, sondern einfach mal eine dritte Person, die nicht die Lösung bringt, sondern vielleicht eine neue Frage stellt, die du so vorher nicht gesehen hast. Und du dann selbst auch auf deine Lösung kommen kannst. Und ich glaube, dass das merkt die Sandra ganz gut, dass dich das sehr unterstützt. Und ich glaube, das merkt aber auch das Team sehr gut, dass sie da sehr reflektiert ist. Und deswegen war, glaube ich, nie so richtig dieses Thema, das ist meine Kollegin gewesen, jetzt ist es meine Chefin, wieso ist die jetzt auf einmal so doof? Ja, das hatten wir so nie in der Kanzlei gehabt, dieses Gefühl.
Mhm. HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Und Bernd, war das für dich ein Thema, auch gewisse Entscheidungen vielleicht abzugeben oder zu akzeptieren, dass die Sandra die vielleicht anders trifft, als du die treffen würdest?
Ja und nein. Ja, also da bin ich wirklich ehrlich. Ja, manchmal fällt es leichter, manchmal, warum lachst du so doof? manchmal fällt es leichter, manchmal fällt es schwerer. Und ja, ich habe einen Dickkopf. Und ja, ich bin ja selbstständig geworden, weil ich selbst entscheiden wollte. Und ich bilde mir ein, ich kann's. Ja. Und manchmal hängst du natürlich als etwas älterer Mensch, der diese Prozesse nicht mehr jeden Tag abarbeitet, irgendwie in dieser Vergangenheit fest, und du denkst, das muss aber doch so laufen. Und dann kämpfst du so ein bisschen gegen die Jüngeren, die den Prozess täglich machen, und die sagen dir, du, das machen wir schon seit 3 Jahren ganz anders. Ja, und das ist natürlich manchmal schwierig, da bin ich ehrlich. Aber im Großen und Ganzen, ich habe mir es ja A, selbst rausgesucht, und zweitens wollte ich ja auch bewusst aus diesen operativen Themen ein Stück weit raus. Mhm. Und das sind dann die Momente, wo es leichter fällt.
Mhm. Wäre das aus eurer Sicht auch so ein typischer Fehler, den man bei der Nachfolgeplanung macht? Also, dass man schwierig etwas abgeben kann, oder?
Also aus meiner Perspektive finde ich, was einfach leichter war, ist, dass wir keine in dem Sinn emotionale Verbindung haben. Ne? Also es ist jetzt nicht meine Tochter und ich bin nicht der Papa, und dann ist es nicht permanent dieser familiäre Beef, den du da ja irgendwie auch mit rumträgst, und wieso ist sie jetzt so undankbar zu mir, sondern ich habe ja jemanden rausgesucht, freiwillig. Nicht durch eine Familienkonstellation. Und da wusste ich ja, was sie kann und was sie mitbringt. Und deswegen ging das schon viel leichter in dem Moment.
Mhm. Gibt es denn aus eurer Sicht so typische Fehler, die man macht oder die Kanzleien machen bei der Nachfolgeplanung?
Ich glaube schon, dass so ein typischer Fehler ist, und ich würde mich da nicht rausnehmen, dass ich den vielleicht auch begehen könnte, wenn ich drüber nachdenke. Man guckt ja häufig, wie man selbst ist und was man so leistet, und denkt, wenn jemand Partner ist, müsste er das auch so machen, genau in der Form. Der müsste vielleicht genauso agieren mit dem Team, mit den Kunden. Und man gibt dem dann vielleicht auch einfach wenig Freiraum, sich selbst zu entfalten, wenig Freiraum, selbst seine Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, dass viele Wege am Ende zum Ziel führen. Und nur weil ich meine, ich müsste rechts abbiegen und dann nach links, könnte der Kollege oder der Partner auch einfach sagen, ich gehe erst nach links und dann nach rechts und wir kommen beide am gleichen Ziel an. Und ich glaube, das hatte Bernd ja eben auch gesagt, das ist zum einen das Loslassen, aber auch vielleicht das Zulassen, einfach mal neue Wege einzuschlagen, ein Vertrauen zu schenken, um zu gucken, landen wir dann da auch gemeinsam, weil das Ziel haben wir ja beide im Auge. Die Frage ist, wie erreichen wir es? Und ich glaube, dass es nicht nur ein Ziel gibt und ich glaube, da müssen wir schon auch sehr auf uns mal in uns reinhören. Was erwarten wir eigentlich wirklich vom Partner? Und wir können nicht erwarten, dass der genauso ist wie ich. Das geht nicht.
Wobei ich finde, wir lösen es ganz gut über unsere wöchentlichen Termine, wo wir miteinander diese Dinge besprechen und letztendlich uns auch in den Rollen abwechseln. Also wenn Sandra mal der Ansicht ist, dass jemand mehr losgelassen werden kann, mehr alleine laufen sollte an der Stelle, bin ich vielleicht manchmal zögerlich, wo sie mich vielleicht dann wieder irgendwie abholt und sagt, lass uns mal machen. Und dann ist es vielleicht 3 Wochen später bei der gleichen Kollegin, beim gleichen Kollegen, gerade andersrum. Und Sandra sagt, den müssen wir vielleicht ein bisschen enger rannehmen an dem Thema. Und ich sage dann, nee, lass den mal weiterlaufen, hat der ja ganz gut gemacht. Das ist so ein bisschen wie Kindererziehung, wo du auch als Eltern dir so ein bisschen abwechselst in deiner Rolle, bist du gerade happy mit dem, was das Kind da macht oder halt eben nicht so. Und so glaube ich, funktioniert der Austausch ganz gut.
Und Bernd, du hast es gerade schon gesagt, du hast dir die Sandra ganz bewusst ausgesucht. Und magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, warum, du hast es schon gerade im Vortrag gesagt, warum du nicht den klassischen Weg gegangen bist zu sagen, ich verkaufe meine Kanzlei irgendwann, sondern sie bewusst so früh zu beteiligen?
Naja, also A, habe ich ja schon eine andere Partnerin, die Eva, die ist 2015 in den Partnerkreis gekommen und die Eva hat den Weg schon durchaus mit ihrer Art, wie sie ist, sehr stark geebnet für weitere Partner, weil sie einfach sich nicht in meine Themen eingemischt hat, mich einfach hat weitermachen lassen und das fand ich schon sehr charmant auch, dass die Eva das genauso auch konnte und erkannt hat. Und dann habe ich natürlich Sandra irgendwann kennengelernt. Ich war ihr Dozent an der dualen Hochschule und es war von Anfang an klar, das ist eine Macherin im Grunde genommen. Die hört zu und die hat Ausdauer und die will. Und dann hat sie bei uns angefangen zu arbeiten. Sie kam oft mit Innovationen, mit neuen Vorschlägen, wo sie sagt, warum machen wir das so? Das ist eigentlich doof und wir machen es doppelt und das könnten wir irgendwie auch anders lösen und soll ich mich mal drum kümmern? Und soll ich jetzt so jemanden ausbremsen? Und wenn mir dann diese Person sagt, ich müsste eigentlich nochmal vielleicht eine andere Erfahrung sammeln, dann will ich die doch nicht gehen lassen, sondern ich muss gucken, wie ich ihr das ermöglichen kann, diese andere Erfahrung zu sammeln, aber in meinem kleinen Mikrokosmos. Das war dieser zweite Standort und das war der Beginn dieser Partnerschaft.
Ja, super, die ihr, glaube ich, sehr erfolgreich weitergeführt habt. Vielen Dank für euren Erfahrungsbericht. Und vielleicht noch zum Schluss, welche 3 Tipps gebt ihr denn Kanzleien mit, die jetzt gerade vor einer internen Nachfolge stehen?
Ja, ich glaube, es gibt da kein vorgefertigtes Erfolgskonzept, an dem man sich irgendwie langhangeln kann. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, einfach mal zu schauen in den internen rein, wer will und wer kann. Und manchmal sind es Leute, die können es und sie wollen es noch nicht. Die kann man vielleicht dazu befähigen, es irgendwann zu wollen oder ihnen aufzuzeigen, was man vielleicht von so einer Partnerschaft erwarten kann. Sowohl der Partner mit einem Juniorpartner oder aber auch die neue Partnerin. Und manche wollen es und können es vielleicht nicht. Da kann man sich aber auch überlegen, vielleicht können die es ja irgendwann und wie kann man sie dorthin entwickeln. Und das, glaube ich, ist schon ganz wichtig, dass man so mal in sich reinhört und mal guckt und da aber auch ganz klar in die Kommunikation geht. Ich krieg's leider, viele Bekannte auch in meinem Alter, die tatsächlich auch eine Partnerschaft entweder schon eingegangen sind oder anstreben. Und ich krieg leider immer wieder mit, dass Kommunikation mit dem alten Inhaber gar nicht so stattfindet und dass man eigentlich wartet, dass der Seniorpartner auf einen zukommt und man gemeinsam ein Konzept erarbeitet, wie man in die Zukunft blicken kann und das bleibt dann am Ende aus. Und schlussendlich ist die Frage, wie motiviert ist dann dieser junge Mensch noch genau diese Kanzlei zu übernehmen? Und das wäre natürlich auch schade um das, was bis dato auch in der Kanzlei aufgebaut wurde, ne? Und um den Jungen, der es vielleicht übernehmen würde.
Ich glaube so, Idee 2 wäre wahrscheinlich, dass ich anraten würde, das nicht so als Geheimnis zu machen. Und das ist in ganz vielen Kanzleien, dass die interne, externe Nachfolge total irgendwie geheim gehalten wird. Das darf niemand wissen. Und dann brauche ich mich nicht wundern, warum auf einmal ein Kollege dasteht und mich nicht leiden kann, wenn ich wochenlang nichts erzählt habe, dass ich irgendwie Gespräche führe, in die Partnerrolle mit reinzugehen. Mhm. Das finde ich schwierig. Und ich glaube, so als Senior würde ich sagen, wir haben ja vorhin mehr über Sandras Entwicklung in den letzten Jahren gesprochen bei dem Vortrag, aber ich glaube, so die Entwicklung, die ich gemacht habe, ist einfach, dass ich mir auch ganz neue Aufgaben gesucht habe, die es vorher auch so nicht gab bei uns in der Kanzlei. Und dadurch, dass ich neue Aufgabenfelder für mich gefunden habe, war das auch viel leichter, jetzt andere Dinge herzugeben, die ich ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte verantwortet habe. Und hätte ich das nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich so gedacht, jetzt nimmt man mir alles weg und dann hätte ich es vielleicht auch behalten wollen. Und das war jetzt auch der letzte Schritt dieses Jahr, den wir gegangen sind, mit der Übergabe vom Kanzleimanagement, mit der Kanzleimanagerin, dass ich sagte, ich gebe das jetzt auch her. Das ist so meine letzte Bastion, wo ich alleine irgendwie so mitentscheiden durfte. Und nur, weil ich sagte, ich bin jetzt soweit, ich habe nochmal eins, zwei neue Aufgabenfelder gefunden, um die ich mich ganz gerne kümmern würde. Und ich wusste, dass das wichtig ist, dass ich da nicht reinkrätsche zwischendrin.
Mhm. Ja, vielen Dank. Ich denke, das sind sehr wertvolle Tipps. Und herzlichen Dank an euch beide für die offenen Einblicke und danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt.
Sehr gerne.
Weiter geht es gleich mit unserem nächsten Gast.
Im hektischen Kanzleialltag bleibt dir oft kaum Zeit, beim Steuerrecht wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Umso hilfreicher sind die Seminare von Haas. Neben mehr als 50 bestehenden Standorten kommen jetzt 5 neue hinzu. Darunter Siegen, Wiesbaden, Hanau, Fulda und Marburg, die dir fachlichen Austausch direkt vor Ort ermöglichen. Unter haas-sv.de/neueorte findest du alle Termine, Themen und die komplette Übersicht aller neuen Seminarorte in deiner Nähe.
Ja, wir melden uns zurück mit unserem dritten Gast. Das ist Jürgen Fahner. Er ist Steuerberater, Partner und Geschäftsführer bei Melzer und Kollegen. Gesprochen hat er über die Honorarstrategie 2.0, mehr Wertschätzung für Expertenarbeit, ein Thema, das wir so im Podcast auch noch nicht hatten. Hallo Jürgen erstmal, schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden, grüßt euch.
Ja, du sprichst ja von Wertschätzung. Das Wort kommt ja auch schon in dem Titel deines Vortrags vor. Was genau meinst du denn mit dem Wort Wertschätzung und dass es der Schlüssel zu besseren Honoraren ist?
Wertschätzung bedeutet für mich grundsätzlich, dass wenn ich eine Leistung für den Mandant erbringe, dass der Mandant natürlich gern mein Honorar bezahlt, aber auch den Eindruck hat, dass dieses Honorar gerechtfertigt ist und unsere Leistung gut war. Und letztendlich ist Preis und Honorar immer mit Wertschätzung verbunden. Wer bei unseren Leistungen am Preis meckert, bei dem stelle ich fest, da fehlt die Wertschätzung für den Preis. Und jetzt kann ich überlegen, liegt das an uns? Liegt es an der Leistung? Haben wir eine schlechte Leistung geboten? Oder liegt es letztendlich am Mandanten, dass er einfach nicht sieht, was haben wir geboten? Und leider Gottes ist es bei uns in der Branche doch so, dass wir viele Leistungen erbringen, bei denen der Mandant gar nicht weiß, was wir im Detail alles für ihn tun.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Darum geht es im Prinzip, dem Mandanten zu erklären, was ist der Mehrwert unserer Leistung, was hat er davon, was hat er von der Beratung. Und wenn er das versteht, hat er in der Regel auch kein Problem mit dem Honorar.
Da sprichst du auch den Punkt an, den du am Anfang vom Vortrag genannt hast. Mehr Honorar und zufriedenere Mandanten. Da hast du ja die Frage dann ins Plenum geworfen, ob das nicht ein Widerspruch ist. Die Antwort ist nein. Und das hast du ja jetzt eigentlich nochmal schön zusammengefasst, warum das kein Widerspruch sein sollte, ne?
Ja, richtig. Also wir hatten früher relativ moderate Gebühren und haben einfach festgestellt, mit den moderaten Gebühren verdienen wir ein auskömmliches Geld. Aber es fehlt uns letztendlich der Freiraum, uns zu qualifizieren, an der Strategie zu arbeiten, die Kanzlei nach vorne zu bringen, etc. etc. Und wir standen quasi ein Stück weit auf der Stelle. Und daher ist das Thema Beratung für mich so wichtig. Mhm. Wenn ich den Mandanten berate, so damit er auch tatsächlich sieht, ich bekomme nicht nur die FIBU und den Lohn und den Jahresabschluss gemacht, alles Dinge, von denen der Mandant eigentlich keinen Mehrwert hat, weil es sind alles in der Regel Dinge, die muss er tun. Ja, weil es Regularien sind, handelsrechtliche Vorschriften, steuerrechtliche Vorschriften, er braucht einen Jahresabschluss etc. etc. Und wenn der Mandant auf der anderen Seite feststellt, aha, da bekomme ich auch Beratung drumherum, ob das die Beratung ist im Bereich Finanzierung, Versicherung, Testament, Nachfolge etc., dann merkt er auch, aha, der Berater nutzt mir etwas. Mhm. Und dann fängt es auch an, dass der Mandant zufrieden ist und den Steuerberater wirklich als Berater ansieht und nicht als Vergangenheitsbewältiger.
Sicherlich ist das ja trotzdem immer eine Gratwanderung, Honorare zu gestalten. Zum einen, dass sie wirtschaftlich sinnvoll für die Kanzlei sind, aber auch eben akzeptabel für den Mandanten. Wie würdest du denn sagen, hast du da dieses Gleichgewicht gefunden?
Ja, das Gleichgewicht zu finden geht nicht von heute auf morgen. Tatsächlich ist das oder war das bei uns in der Kanzlei ein relativ langer Weg. Der ging wirklich über 6-7 Jahre hinweg und ich würde auch behaupten, wir sind ja nicht am Ende, sondern das ist ein laufender Prozess. Letztendlich muss aber klar sein, ohne eine Honoraranpassung werde ich nie die Möglichkeit haben, meinen Mandanten zu beraten, mich persönlich als Berater zu qualifizieren, dass ich auch beraten kann. So, das heißt, ich muss schon mal am Honorar irgendwo drehen. Und dann ist es normalerweise eine gewisse Spirale, auf gut Deutsch die Mandanten, die einfach keine Beratung wollen und die nur einen günstigen Steuerberater suchen, die fallen irgendwann weg. Und dadurch kommen aber auch wieder Freiräume und neue Mandanten rein, die auf der anderen Seite Beratung suchen und bereit sind, dafür auch ein Stück weit mehr Geld zu bezahlen. Also letztendlich ist das wirklich eine Art Spirale und das geht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein langer, langer Prozess.
Ein Buzzword, sage ich mal, das in letzter Zeit ja auch sehr viel Relevanz erfahren hat, ist die künstliche Intelligenz. Du hast kurz in deinem Vortrag das Thema auch angesprochen. Welche Rolle wird deiner Meinung nach künstliche Intelligenz bei der Honorargestaltung spielen?
Also ich glaube, künstliche Intelligenz ist für uns Steuerberater ein riesengroßer Vorteil und auch eine riesengroße Chance. Allerdings nur dann, wenn wir es als Steuerberater auch schaffen, das, was ich gesagt habe, unseren Mandanten nicht unsere Zeit zu verkaufen, sondern unsere Leistung zu verkaufen. So, das heißt, wenn ich heute irgendeine Leistung erbringe, eine Buchhaltung erledige, dann hat der Mandant dadurch ein Ergebnis. Von der Umsatzsteuererklärung über die betriebswirtschaftliche Auswertung, er hat irgendwelche Ergebnisse. Mhm. Wie ich zu diesen Ergebnissen komme als Steuerberater, spielt doch gar keine Rolle. Sprich, ob ich hierdurch mit künstlicher Intelligenz komme, ob ich die einsetze und dadurch vielleicht schneller bin. Das ist doch ein Thema bei mir in der Kanzlei und eine Frage meiner Optimierung und nicht eine Frage, was bekommt der Kunde, was bekommt der Mandant.
Wenn Mandanten trotzdem Preise in Frage stellen, welche Argumentationshilfen oder auch psychologischen Tricks vielleicht haben sich in der Praxis da besonders bewährt? Du hast ja auch von Hacks gesprochen, da war eine ganze interessante Liste auch dabei, wie man vorgehen kann, wie man argumentieren kann. Ich sage mal so Stichwort Mindset und auch selbst überzeugt zu sein. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
Ja, also ich sage mal, die Honorar-Hacks, die ich in meinem Vortrag genannt hatte, die sind natürlich sehr situativ. Aber generell das Thema Mindset ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich als Steuerberater muss zunächst mal überzeugt sein überhaupt von meinem Steuerberater-Honorar, das ich in Rechnung stelle. Ich habe immer wieder erlebt, dass Steuerberater Rechnungen verkaufen und sehr unsicher wirken. Und wer selber als Steuerberater vom Verkauf seiner Rechnung unsicher wirkt, der kann auch seinen Mandant nicht davon überzeugen. Das heißt, der Mandant hat immer den Eindruck, oh, ist das nicht zu teuer etc. So, und da ist einfach wichtig, dass ich als Steuerberater mir schon im Vorfeld Gedanken mache, warum ist diese Leistung, die ich jetzt erbringe, auch das Geld wert. Und hier hilft natürlich oftmals auch wieder das Thema Nutzen. Was hat der Mandant für einen Nutzen? Ich kann meinem Mandant erklären, kann sagen, wir machen jetzt eine Nachfolgeberatung für dich. Das wolltest du von uns. Das kostet XY 5.000 Euro. Wir brauchen so viel Stund. Dann hat der Mandant den Eindruck, oh, das ist sehr viel Geld. Das kostet sehr viel Geld. So, wenn ich dem Mandanten aber erklären, pass auf, durch Nachfolgeberatung passiert dies und jenes. Du hast Familienfrieden. Die Ertragsquelle deiner Familie bleibt über Generationen hinweg erhalten. Vielleicht haben wir noch eine Umstrukturierung von der Personengesellschaft in die GmbH und wir sparen uns noch Steuern etc. Und wenn ich ihm dann summiere, was er vielleicht in 10 Jahren an Steuern spart, 100.000, 150.000, was auch immer, 1 Million, je nach Größenordnung, dann hat der Mandant schon ein ganz anderes Verhältnis zum Honorar und dann ist auch klar, dass ich diese Investition, ich rede gern von Investitionen anstatt von Steuerberatungskosten, dann ist für ihn auch klar, dass sich diese Investition letztendlich rentiert.
Gut fand ich in dem Zusammenhang auch den Satz von dir, den man anbringen kann, wenn es Ihnen in Zukunft gut geht, dann geht es uns gut. Ne? Also dass man so auch darlegt, dass man ja auch als Steuerberater ein eigenes Interesse daran hat, gut zu beraten.
Richtig, wir haben bei uns in der Kanzlei schon Nachfolgethemen. Ich sage mal, da stecken die Jungen schon wieder in den Startlöchern. Und für die ist ganz wichtig, dass die Mandanten von heute auch noch die Mandanten von morgen sind. Und da ist auch das, was Sie gerade eben zitiert haben von mir, nicht nur ein Spruch, sondern es ist tatsächlich so, dass das auch unsere Philosophie ist. Das heißt, ich schaue wirklich, dass der Mandant Geld verdient, dass er reicher wird, dass er mehr Ertrag hat etc. Oder vielleicht auch nur zufriedener oder glücklicher. Mhm. Und wenn ich das erreicht habe, dann weiß ich, dass ich den Mandanten bis ins hohe Alter habe und dann bin ich zufrieden und auch unsere potenziellen Nachfolger in der Kanzlei, weil sie einfach wissen, da gibt es eine Zukunftschance.
Mhm. Eine Technik, die du angesprochen hast, wo ich jetzt neugierig war, weil du gesagt hast, dazu kann man sich dann selbst ja noch im Detail informieren, war die Ankertechnik.
Ja.
Reichen da vielleicht unsere paar Minuten, die wir noch haben, aus, dass du das kurz mal ansprechen kannst, worum es geht?
Ja, kurz anzusprechen, was es hier geht. Ankertechnik bedeutet nichts anderes, als im Zusammenhang mit diesem Preis eine andere Zahl zu nennen. Optimalerweise natürlich eine Zahl im Zusammenhang. Mhm. Ich könnte jetzt übertriebenerweise, auch das habe ich schon gelesen, ist wissenschaftlich untersucht. Ich könnte sogar erzählen, dass gestern beim Fußballspiel Bayern München 60.000 Zuschauer waren und unsere Rechnung nur 5.000 Euro kostet. Dann hat der Kunde quasi schon mit den 60.000 eine Zahl im Kopf, bei denen die 5.000 Euro deutlich niedriger klingt. Das ist jetzt natürlich etwas übertrieben. Optimalerweise würde man das natürlich bei uns in der Kanzlei so machen, dass man dem Kunden wiederum den Mehrwert erklärt und sagt, bevor ich zum Preis komme, sage ich dem Mandant erstmal, was spart er denn für Steuern? In einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren. Und ich persönlich bin beispielsweise viel im Bereich Vermögensplanung und Vermögensberatung zuständig. Und wenn ich eine Vermögensplanung mit einem Kunde mache und kann dem Empfehlungen geben, bei denen er nach 30 Jahren beispielsweise ein Vermögen von 500.000 Euro mehr hat, dann erkläre ich natürlich erstmal, was er damit mehr erzielen kann und was der Mehrwert für ihn ist. Und dann ist auch schon dieser Betrag von 5.000 Euro erstmal im Raum und dann wirkt die Zahl der Gebühr vielleicht 5.000 Euro in dem Moment deutlich niedriger dagegen. Das ist was anderes, wenn ich dem Kunde gleich am Anfang sage, pass auf, kostet 5.000 Euro. Er hat vielleicht im Kopf, hoffentlich kostet es nur 2.000 Euro. Dann sind das schon 150% mehr, wie das, was er im Kopf hatte. Das ist eine ganz andere psychologische Auswirkung.
Ja, wirklich psychologische Tricks, wie wir es vorhin genannt haben. Sehr interessant.
Ja, ich nenne es ungern Tricks, sondern es sind einfach Maßnahmen, die man natürlich nutzen darf. Mhm. Und ich sage immer, wir als Steuerberater sind ja auch hier in Konkurrenz etwas zu Versicherungsmaklern, zu Rechtsanwälten und wem auch immer in der Beratung und Unternehmensberater. Und ich sage immer gerade, die Versicherungsbranche arbeitet mit solchen Dingen massiv.
Ja.
Und da finde ich es nichts anderes als legitim, auch zu sagen, ich nutze so was auch mal.
Mhm. Vielleicht am Ende noch ganz praktisch, wenn du unseren Zuhörern jetzt einen einzigen Schritt mitgeben würdest, was wäre dein Tipp, um die eigene Honorarstrategie sofort zu verbessern?
Tatsächlich ist mein Top-Tipp hier in dieser Richtung die Sache mit Kostensatz 1 und Kostensatz 2. Ich stelle fest, dass viele Steuerberater mit einem falschen Kostensatz für sich kalkulieren intern und letztendlich nicht wissen, was für einen Deckungsbeitrag brauche ich eigentlich, damit ich überhaupt einen notwendigen Gewinn erziele, der mir den langfristigen Erhalt meiner Kanzlei sichert. So, das heißt, ich muss tatsächlich erstmal ermitteln können, wie viel sollten eigentlich meine Mitarbeiter erwirtschaften an Stundensatz und insgesamt im Verhältnis zu meinen produktiven Stunden, unter Berücksichtigung sämtlicher Vollkosten, unter Berücksichtigung meines Wunschgewinns oder Zielgewinns. Und wenn ich dann weiß, okay, wenn ich überall in meinen Aufträgen einen Deckungsbeitrag von null habe, habe ich beispielsweise einen Mindestgewinn von 100.000 Euro erreicht. Wenn mir das als Untergrenze genügt, dann wäre das auch die Grenze, die ich meinen Mitarbeitern erkläre und sage, pass auf, lieber Herr Müller, Deckungsbeitrag von null ist in Ordnung, alles was grün ist, ist besser.
Mhm. Sehr interessant. Vielen Dank, Jürgen, für diese klaren und auch praxisnahen Tipps und Einblicke. Das war sehr interessant. Dankeschön.
Ja, gerne. Danke auch meinerseits.
Ja, das war unsere Spezialfolge der Steuerbar direkt vom NWB Steuerberaterforum im Porsche Experience Center in Leipzig. Wir haben heute viel gehört über Kommunikation, Nachfolge und Honorare. Themen, die jede Kanzlei beschäftigen, die aber auch zeigen, wie viel Gestaltungsspielraum es für die Zukunft gibt. Ein großes Dankeschön geht an unsere Gäste für die inspirierenden Gespräche und natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei wart. Und ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir drei, Annika, Franzi und ich, hatten heute nicht nur jede Menge spannende Diskussionen, sondern auch richtig viel Spaß hier in Leipzig. Ja, wie fandet ihr es denn?
Ja, für mich war es ja heute das erste Mal auf dem NWB Steuerberaterforum und ich fand es super spannend, sehr inspirierend, mitzuerleben, wie die Menschen sich untereinander austauschen und diesen Netzwerkgedanken auch wirklich wahrnehmen und aber auch mit wie vielen unterschiedlichen Themen sich die Branche im Hinblick auf die Zukunft so beschäftigt. Das hat mich wirklich beeindruckt.
Ja, für mich war wie fast jedes Jahr wieder ein Highlight. Die Location war richtig cool, sehr sehenswert. Auch direkt an der Rennstrecke zu stehen und von oben da auf die schnellen Autos runterzuschauen, das fand ich sehr imposant. Und was du sagst, Annika, ich bin ja schon mehrere Jahre jetzt hier gewesen und dabei gewesen beim Steuerberaterforum. Oft sieht man auch bekannte Gesichter wieder. Und trotzdem gibt es immer wieder neue Themen. Immer wieder neue Themen, mit denen sich die Branche beschäftigt und auch über die gesprochen wird in den Vorträgen. Und das hat mir auch wieder gezeigt, wie komplex eben diese Themen und die Inhalte sind. Und auch, dass es eine sehr zukunftsgetriebene Branche ist.
Tja. Und wenn ihr jetzt denkt, wow, Steuerberatung im Porsche-Tempel, das hat Stil, ja, dann habt ihr völlig recht. Und vielleicht nehmt ihr ja die ein oder andere Inspiration mit in euren Kanzleialltag. Egal, ob es eher der Porsche Turbo oder der Porsche Targa sein soll. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter und denkt immer daran, Steuern sind zwar kompliziert, aber an der Steuerbar servieren wir sie mit einer Prise Leichtigkeit. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.
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 Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.